Haben Sie sich schon einmal beworben um eine Stelle oder einen Beruf oder um irgendetwas anderes? Vielleicht liegt es bei einigen schon etwas länger zurück. Vielleicht sind einige in Bewerbungsgesprächen, wollen vielleicht die Firma wechseln. Ich denke, die meisten haben das irgendwann schon mal gemacht. Was ist zu tun? Bewerbung schreiben, vielleicht erstmal die Zeitung lesen, Bewerbung schreiben, Bewerbungsgespräch führen. Wichtig sind Zeugnisse, Qualifikationen, Referenzen, vielleicht auch Vitamin B, Beziehungen. Ja, man muss so seine Vorzüge ins richtige Licht rücken, zeigen, dass man den Anforderungen gewachsen ist, den Gegenüber überzeugen, dass ich genau der Richtige bin für diesen Job. Und wenn man es geschafft hat, genommen wird, ja, dann muss man es auch unter Beweis stellen. Man hat ja meistens eine Probezeit und auch danach muss man noch was tun. Also man muss den anderen überzeugen, dass man genau der Richtige ist für diesen Job. Ich habe mich gefragt, wie ist das eigentlich bei Gott? Kann man sich bei dem auch bewerben? Was für Leute sucht Gott denn? Wie sehen seine Kriterien aus? Wie sind seine Anforderungen? Und die Frage, für wen entscheidet er sich? Vielleicht nur für Pastoren? Vielleicht nur für besonders Fromme, die ja da besonders darauf ausgerichtet sind, auf was Religiöses? Sind wir beim Thema meiner Predigt? Überschrift: Gottes Elite. Gottes Elite. Ja, Gott hat eine Elite. Nur wie sieht die aus? Was für Menschen sind das? Gottes Elite. So beim Nachdenken über meine Predigt, da habe ich eigentlich zuerst an die ganz Großen im Alten Testament gedacht. Ich denke, Sie werden auch einige davon kennen. Zum Beispiel Abraham, Moses, die Könige, Saul, David, Salomo, auch an die Propheten, Jeremia, Jesaja. Ich könnte jetzt noch viel mehr aufzählen. Die Elite Gottes im Alten Testament. Obwohl, so beim näheren Hinsehen, da muss man sich schon ein wenig wundern über Gottes Auswahlkriterien, was Gott für Auswahlkriterien ansetzt. Vielleicht nur ein paar Beispiele. Nehmen wir den Moses. Es war nicht unbedingt ein Kind berühmter Eltern. In ihrer Not haben die ihn einfach in so ein kleines Weidenkörbchen gesetzt und haben ihn treiben lassen. Gott wird es schon richten. Gott hat es auch gerichtet. Oder erst den König David. Der König David war ein großer König. Das Israel ist richtig aufgeblüht, wo er König war. Die Grenzen wurden immer größer. Aber wo kommt der König David her? Er war Hirtenjunge. Schafe hat er gehütet. Das auf heute übertragen wäre quasi so, als würde sich, wenn die Putzfrau oder der Pförtner sich bewirbt, um die Stelle des Direktors und dann auch noch genommen wird. So muss man sich das vielleicht vorstellen, wenn man es in die heutige Zeit überträgt, wenn wir bei diesem Arbeitsverhältnis bleiben. Und wenn wir weiterschauen im Alten Testament, ja, selbst eine Prostituierte hat Gott schon mal für seinen Dienst ausgewählt. Also Gott scheint schon andere Auswahlkriterien zu haben, die er für seinen Dienst einsetzt. Wir wollen uns näher beschäftigen mit dieser Auswahl Gottes und seiner Elite. Und ich habe uns einen Text mitgebracht, er liegt auch aus. Der steht in 1. Korinther 1, die Verse 18 bis 30. Ich werde die Verse 18 bis 29 so ein bisschen schneller durchziehen und mich vor allem an dem Vers 30 länger aufhalten. Ich werde auch manchmal bei diesen Versen hin und her springen und vielleicht auch ein bisschen unkonventionell an den Text rangehen, einmal vielleicht von einer ganz anderen Seite beleuchten. Aber Sie können das immer wieder verfolgen an dem Text und darauf achten, dass da nichts Verkehrtes passiert. Ich lese uns erstmal die Verse 18 bis 25. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren werden. Uns aber, die wir selig werden, ist es eine Gotteskraft. Denn es steht geschrieben, ich will zunichte machen, die Weisheit der Weisen, und den Verstand der Verständigen will ich verwerfen. Wo sind die Klugen? Wo sind die Schriftgelehrten? Wo sind die Weisen dieser Welt? Hat nicht Gott die Weisheit der Welt zur Torheit gemacht? Denn weil die Welt, umgeben von der Weisheit Gottes, Gott durch ihre Weisheit nicht erkannte, gefiel es Gott wohl, durch die Torheit der Predigt selig zu machen, die daran glauben. Denn die Juden fordern Zeichen, die Griechen fragen nach Weisheit, wir aber predigten den gekreuzigten Christus, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Denen aber, die berufen sind, Juden und Griechen, predigen wir Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Denn die Torheit Gottes ist weiser, als die der Menschen sind, und die Schwachheit Gottes ist stärker, als die der Menschen sind. Erst einmal bis hierher. Ich versuche, diesen Text schon so ein bisschen aus dem, was ich vorangesagt habe, aus einem Arbeitsverhältnis zu sehen, eine Einstellung bei Gott, wie gesagt, und über diesen Überbegriff Gottes Elite. Und es fängt an mit, was ist das Wort vom Kreuz? Da steht das Wort vom Kreuz. Was ist dort passiert am Kreuz? Wir haben von Manni schon einiges gehört, was Jesus dort am Kreuz vollbracht hat. Jesus hat da nicht viel gesagt, nicht viele Worte. Unter anderem diese drei Worte, es ist vollbracht, steht im Johannesevangelium. Aber was hat Jesus dort vollbracht? Ich denke, kein Vers in der Bibel kann das besser ausdrücken. Der Manni hat ihn vorhin schon vorgelesen. In Johannes 3, Vers 16, ich lese ihn uns nochmal vor. Ganz bekannter Vers. Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ich nenne diesen Vers einmal die Ausschreibung Gottes an alle Menschen. Die Ausschreibung Gottes an alle Menschen. Ja, was ist dort passiert am Kreuz? Das ist die Botschaft, die uns Jesus sagen will. Gott möchte Sie und mich, uns alle, wieder einstellen. Zu mehr, denke ich, als zu einem Arbeitsverhältnis. Dazu mehr später. Sein Motiv, ganz klar beschrieben, Liebe, Liebe zu uns Menschen. Dafür hat er seinen Sohn geopfert. Der Mensch, der hat von Natur aus Gott gekündigt, ob er das wahrhaben will oder nicht. Er hat sich inzwischen andere Arbeitgeber gesucht. Die können unterschiedlich aussehen. Da mag sich jeder selbst Gedanken machen. Vielleicht Macht, Egoismus, Materialismus, vielleicht sind es auch irgendwelche Religionen. Und einen Arbeitgeber, den jeder hat, das ist der Tod. Diesen Arbeitgeber hat jeder Mensch in sich. Und da hinein dieses Wort vom Kreuz, das sagt, ich sag's mal mit meinen Worten, man kann dieses miserable Arbeitsverhältnis auflösen. Und zwar fristlos kann man es auslesen. Gott sagt, das geht. Das geht über meinen Sohn Jesus. Er hat es dort am Kreuz vollbracht und hat diesen alten Arbeitgeber besiegt. Und uns die Möglichkeit gegeben, sich wieder bei Gott zu bewerben, heimzukommen, frei zu sein, zu leben. Er sagt, vertraue meinem Sohn, vertraue ihm, das reicht. Und deine Bewerbung, die ist bei mir 1a. Ich sehe meinen Sohn, wenn ich dich einstelle bei mir. Und ich sehe nicht dein miserables Leben. Und wenn ich dich einstelle, ich denke, sagt Gott, dann bist du mehr als Mitarbeiter. Natürlich arbeitet man auch als Christ in der Gemeinde mit, aber du gehörst zur Familie, du bist mein Kind. Das ist ein ganz anderes Verhältnis. als nur ein Arbeitsverhältnis. Betrachten wir uns mal die Reaktion in unserem Text auf dieses Wort vom Kreuz. Wir sehen da zwei Menschengruppen in Vers 22 und 23. Sie lehnen dieses Angebot kategorisch ab, mit zwei unterschiedlichen Begründungen. Ich sehe zu damals und zu heute da gewisse Parallelen und ich will die auch versuchen, etwas aufzuzeigen. Fangen wir mit der ersten Gruppe an, die Gruppe der Juden. Die fordern Zeichen, Beweise, Taten. Jesus, tu endlich mal was. Du sollst der König sein. Wir brauchen einen König mit Macht, der endlich mal durchgreift. Man muss bedenken, die Juden waren damals unter römischer Herrschaft. Die waren geknechtet, die waren besetzt. Und sie hatten sich erhofft von diesem Messias, dass er sie befreit von dieser Knechtschaft. Am Kreuz von Golgatha, da haben sie ihn sogar verspottet und haben gesagt, schau doch mal, er kann sich noch nicht mal selbst helfen. Er hängt dort am Kreuz und er kann sich noch nicht mal selbst helfen. Sie haben sich geärgert über Jesus, furchtbar geärgert. Und heute, ich sag mal, vielleicht ist es die Gruppe, die fordert, wenn es dich, Jesus, gibt, dann greif doch endlich mal ein in das Elend der Welt. Warum tust du nichts? Schau dich um. Katastrophen, Hunger, Krieg, Elend, greif doch auch mal ein. Auch Ärger über Jesus. Ärger, weil Jesus nicht die Wünsche erfüllt, die man hat. Man stellt sich das so vor, wir haben Wünsche, wir haben Anforderungen, Jesus, jetzt tu du mal was. Deshalb ärgern sich die Leute. Kommen wir zur zweiten Gruppe. Die Gruppe der Griechen. Das war damals eine hochstehende Kultur. Die haben sehr viele Gelehrte hervorgebracht. Ich denke, einige werden sie vielleicht noch kennen. Die sind bekannt. Die meinten, die hätten wirklich alle Weisheit, Zusammenhänge zu erkennen, Zusammenhänge und Regeln der Naturgesetze, die auch stimmen natürlich. Deutung von Sternzeichen. Ja, die haben damals schon in Frage gestellt, dass die Erde eben keine Scheibe ist, sondern dass das irgendwie anders ist. Sie haben den Menschen erforscht und seine Umwelt und haben sich natürlich dann schon gesagt, und da hinein so ein primitives Wort vom Kreuz, so einfach ist das? Wir wollen es fassen können, haben sie vielleicht gemeint, in unsere Philosophie. Wir wollen dieses Wort vom Kreuz fassen können. In unsere Wissenschaft, dafür stehen wir eigentlich auf einem viel zu hohen Niveau. Das ist doch wohl eher Dummheit, an sowas zu glauben. Das passt doch nicht in unsere Philosophie, in unsere Wissenschaft. Und heute? Heute ist die Antwort vielleicht, jeder moderne, aufgeklärte Mensch muss doch merken, dass man da vielleicht seinen Verstand ausschalten muss. Wir vertrauen der Wissenschaft. Wir haben eine hochtechnisierte Gesellschaft. Wir vertrauen der Technik. Wir haben doch längst alle Kulturen überholt. Selbst auch die Kultur der Griechen. Wir sind viel, viel weiter. Und das Wort vom Kreuz, viele sagen, das ist doch wohl nur eine Erfindung. Erfindung des Menschen. Und Gott am Kreuz von Menschen ans Kreuz genagelt. So einen Gott wollen wir gar nicht. Der passt nicht. Das ist doch wohl eher Verdummung. Das könnte vielleicht heute die Antwort sein auf das Wort vom Kreuz. Und Gott? Wie reagiert Gott? Die Verse 19 bis 21, wenn Sie nachschauen. Ich will das mal mit meinen Worten übersetzen. Ihr Klugen und ihr Weisen, was seid ihr doch? So einfältig und so dumm. Gott dreht den Spieß um. Ihr habt nichts begriffen, obwohl ihr müsstet eigentlich in der Lage sein. Ihr müsstet meine Weisheit erkennen, denn meine Weisheit umgibt die Welt, heißt es in Vers 21. Ihr müsstet eigentlich drauf kommen. Schaut euch um, denkt nach, schaltet doch euren Verstand ein, den ihr habt. Alles kommt von mir. Und alles in dieser Welt hat einen wunderbaren Plan, ist wohlgeordnet von mir. Doch ihr verlasst euch auf eure Weisheit und nicht auf mich. Ja, ich will euch mit euren eigenen Waffen schlagen. Meine, so ihr meint, Einfältigkeit und Torheit ist 100-mal besser als euer menschlicher Durchblick. Ihr seid nämlich so blind für mein Handeln an dieser Welt, so blind vor allem für meine Liebe. Denn von diesem Wort vom Kreuz geht Kraft aus. Viel Kraft. Kraft, die Menschen verspüren, die sich darauf einlassen. Auf diese Liebe in meinen Sohn. Ich möchte weiter im Text gehen und lese uns die Verse 26 bis 29. Seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache, und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist, und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. So sieht also Gottes Elite aus. Das scheint ja nicht unbedingt die Creme de la Creme zu sein. Zumindest nicht nach menschlichen Maßstäben, die sich da Gott aussucht. Vielleicht sind es eher die Einfältigen. Vielleicht die, ein paar Beispiele, mit vielen Problemen, mit Sorgen. Die vielleicht eher am Rand der Gesellschaft stehen. Die vom Leben nicht viel erwarten. Vielleicht irgendwie schon so fast abgeschlossen haben. Sucht die sich Gott aus? In dem Text steht, es scheinen wenig zu sein, die nach aus menschlicher Sicht Macht, Einfluss und Wissen haben. Die gibt es sicher auch. Das muss man nicht ausgrenzen. Aber es scheinen doch oft die Leute zu sein, ja, auf die man vielleicht ein bisschen verachtend herabblickt. Und denkt, naja, wen hat sich da Gott wohl ausgesucht? Aber warum? Die Begründung ist auch in dem Text. Ich will das auch mal mit meinen Worten versuchen, ein bisschen zu umschreiben. Es ist auch ein vernichtendes Urteil für alle. Ich denke, die meinen Gott mit ihrer Intelligenz, mit ihrer Weisheit und ihrer Macht irgendwie in den Griff zu bekommen. Gott lässt sich nicht in den Griff bekommen. Sich Gott vielleicht zu verdienen. Sich Gott habhaft zu machen. Sich Gott zu bedienen, ja, für seine Zwecke. Das lässt Gott nicht zu. Vielleicht auch Gott abzuschaffen. Denn an wen kann denn Gott seine Macht am besten zeigen? Wo kann er denn das unter Beweis stellen, dass er Gott ist, dass er lebt, dass er Macht hat, dass er eingreift? Wohl eher an denen, die sagen, mein ganzer Einfluss, meine ganze Macht, mein Geld, mein Wissen, das reicht alles nicht, das hilft mir nicht in meinem Lebenssinn, das hilft mir überhaupt nicht weiter. Ich habe vor Gott gar nichts vorzuweisen, nichts. Ich schaff's nicht allein. Wenn ich es schaffe, dann brauche ich Hilfe von außen. Ich kann mich nicht an meinen Haaren selbst aus meinem Sumpf ziehen. Das geht nicht. Ich brauche Hilfe. Hier bin ich Gott. Vielleicht das Wort ganz unten. Ohne Beziehung, vielleicht nur mit Schuld beladen. Und dieses Wort vom Kreuz ist meine einzigste Hoffnung, meine einzigste Chance. Und ich will es wagen. Ich will es wirklich wagen. Deine Hand zu fassen, Herr Jesus. Einfach nur deine Hand fassen, diese rettende Hand in meinem Leben. Um das zu verspüren, und jetzt kann man die ganzen Kirchengeschichte zurückgehen, was seit 2000 Jahren unzählige Christen verspüren, diese Kraft, die von diesem Kreuz ausgeht. Diese Kraft, diese rettende Kraft von diesem Kreuz. Unsere Grundlage. Und wenn dieser Jesus in mein Leben kommt und aufräumt in meinem Chaos, ich habe das selbst erlebt, ich nicht verloren gehe und gefunden werde von Gott, heimkomme, kann man auch ganz viel umschreiben, dann gehört aller Dank und Ruhm in Vers 29 diesem Gott. Er hat's vollbracht. Ihm allein, nicht ich. Ich habe nichts vorzuweisen. Für diesen Jesus, der es auch mit mir schafft, dass ich zur Elite Gottes gehöre. Unverdientermaßen. Und manchmal denke ich so über mich, wenn ich jetzt wirklich zu dieser Elite gehöre, ich glaube, Jesus, dann hast du eine Menge Arbeit mit mir. Das wird nicht so einfach. Sie kennen mich nicht. Wen hast du da nur ausgesucht? Das wird schwierig. Solltest mal mit meiner Frau reden, wie schwierig das ist. Ich kann da, wie gesagt, immer nur staunen, wen Jesus sich aussucht. Und eigentlich kann man da nur zum Loben und Danken kommen, weil es doch oft auch Menschen sind, ja, wo Gott wirklich Erneuerung schafft, wo Gott in ein Leben kommt, wo Gott was bewegt. Und das kann man auch zurückblickend auch tun, auch wenn man längere Zeit Christ ist, auch jetzt, was mein Leben betrifft, wo man nur danken kann, wie Gott Leben verändert. Und das ist ein Beweis Gottes, ein ganz persönlicher Beweis. Und da könnten, denke ich, hier viele aufstehen, die das ähnlich bezeugen könnten. Aber das ist nicht alles. Ich habe ja gesagt, wir kommen zum Vers 30. Ich bekomme nämlich als Christ eine Top-Ausrüstung mit. Eine Top-Schulung, sage ich mal, als Elite Gottes. Ich werde da nicht einfach so allein gelassen. Ich möchte uns den Vers 30 jetzt erstmal lesen. Durch ihn aber seid ihr in Christus Jesus, der uns von Gott gemacht ist zur Weisheit und zur Gerechtigkeit und zur Heiligung und zur Erlösung. Ja, dieser Vers, der hat's in sich. Ich bezeichne ihn als einer der Schlüsselverse im Neuen Testament. Die Ausrüstung und Schulung für die, ja, die sich darauf einlassen, auf diesen Jesus, auf dieses Wort vom Kreuz. Hier finde ich, da komme ich später noch drauf, Antwort auf viele Fragen. Vielleicht nicht auf alle, aber auf viele Fragen, auch im Weltgeschehen. Auf viele Fragen über mich. Hier ist der Motor in diesem Vers, der uns als Christ antreiben soll. Und vor allem hier ist Sieg. Sieg über die Welt. Sieg über meine Trennung zu Gott. Sieg über den Tod. Hier ist Jesus Christus. Von Gott für uns. In ihm sollen wir alles haben. Wirklich alles? Wie sieht es bei uns manchmal so als Christ aus? Denken wir nicht auch manchmal, naja, das ist doch vielleicht alles zu einfach mit diesem Wort vom Kreuz. Ich denke, auch als Christen sind wir immer wieder der Versuchung ausgesetzt, uns den Himmel irgendwie verdienen zu wollen. Sich Gott habhaft zu machen, Gott zu benutzen, vielleicht auch Gott einzuengen. Und vor allem dieses Wort vom Kreuz irgendwie zu zerreden, zu symbolisieren oder wegzuschieben. Denn ich denke, und wenn diese Botschaft vom Kreuz nicht mehr unsere Grundlage ist, nicht mehr an erster Stelle steht, dann, was passiert dann? Dann entzieht man sich dieser Kraftquelle. Wir lesen, es geht Kraft vom Kreuz aus. Was bleibt übrig? Kraftlose Christen. Sicher bemüht, alles richtig zu machen, aber irgendwie kraftlos. Und ich denke manchmal, gerade unter dem Einfluss von so vielen Strömungen und Meinungen und Versuchungen, auch unter den Christen, hier ist der Platz, so sage ich mir immer, da liegst du absolut richtig. Ganz dicht am Kreuz Jesu. Da liegt man richtig. Da muss man sich immer wieder drauf besinnen. Gründe, dieses Wort vom Kreuz in den Hintergrund zu rücken, gibt's genug. In dieser Versuchung steht jeder, ich auch. Vielleicht wird die Gemeindezugehörigkeit wichtiger. Vielleicht ist es Tradition, die Konfession. Vielleicht wird ein bestimmter Lebenswandel wichtiger. Vielleicht treten auch Glaubensfragen in den Vordergrund, theologische Auslegung. Vielleicht ist auch die eigene Logik, Weltanschauung, steht drüber. Vielleicht auch Macht und Einfluss. Diesen Angriffen sind wir immer wieder ausgesetzt. Und Gott sagt, das kann nur schiefgehen. In meinem Sohn hast du eigentlich alles. Du musst es dir nicht verdienen. Du musst es noch nicht mal mit deinem Verstand erfassen. Du musst nur Ja sagen zu meiner Liebe. Vielleicht muss man erstmal wieder an diesen Punkt kommen, auch als Christ. Ich habe es erlebt, wo ich auch gemerkt habe, ich schaffe das nicht alleine. Ausgepowert, kraftlos vor Gott. Um dann das zu erfahren, was dieser Vers 30 bedeutet. Wenn Gott wiederholt sagt, hier ist mein Sohn für dich. Und das reicht allemal. Ich weiß um deine Schwachheit. Hier ist mein Sohn. Und er hat mich schon gefragt, warum willst du ihn eigentlich nur halb? Hier ist mein Sohn. Ich komme jetzt zum Vers 30. Und ich übersetze es mal so ein bisschen mit den Worten Gottes. Hier ist mein Sohn. Er ist deine Weisheit. Das ist der erste Punkt. Und die hast du dringend notwendig. Nur durch meinen Sohn kannst du mein Handeln verstehen. Nur durch ihn erkennst du Zusammenhänge im Weltgeschehen. Nur durch ihn erkennst du dich letztendlich selbst. Er, mein Sohn, nur er gibt dir Einblicke in mein Herz. Wie ich war, wie ich bin und wie ich sein werde. Bitte ihn um diese Weisheit. Wir können um Weisheit bitten. Das steht an einer anderen Stelle. Ich gebe sie dir gern. Schau dir das Leben meines Sohnes an. Seine Worte, seine Taten, seine Liebe. Ja, handle danach. Eine Weisheit als Vorbild, wie sie dir die Welt nicht geben kann. Sie lässt dich durchblicken in diesem ganzen Dschungel der Meinungen und Ansichten in dieser Welt. Diese Weisheit steht für dich bereit. Nimm sie an in meinem Sohn. Und mein Sohn ist gemacht für dich zur Gerechtigkeit. Dort am Kreuz hat er für dich bezahlt, dass du in meinen Augen gerecht bist. Nimm ihn in dein Leben auf. Das reicht. Ja, das reicht. Auch dann, wenn du dich vielleicht selbst verurteilst. Auf deine Gefühle siehst. Was mühst du dich so ab? Auch das schaffst du nicht allein. Nichts, gar nichts kannst du hinzutun zu dieser Gerechtigkeit, die du durch meinen Sohn bekommst. Und wenn du wirklich Zweifel hast, dann geh ans Kreuz und schau hin. Er hat's vollbracht. Du bist in meinen Augen gerecht. Und mein Sohn ist gemacht für dich zur Heiligung. Ja, es ist richtig, ich will dein Leben umkrempeln. Du sollst Jesus immer ähnlicher werden. Das wird nicht einfach, aber er, mein Sohn, wird das Werk, das er in dir begonnen hat, auch zu Ende führen. Auch wenn es schwierig wird. Vertraue ihm. Schau nicht auf deinen schwierigen Weg, auf deine schlechten Voraussetzungen. Schau auf ihn. Folge ihm nach. Er, Jesus Christus, ist deine Heiligung. Selbst auch in deinen Niederlagen ist er das. Er verlässt dich nie. Er führt dich zum wahren Leben, hier schon. Und zum Schluss, mein Sohn ist gemacht für dich zur Erlösung. Ja, ich denke, alle Kreatur schreit nach Erlösung von Leid und Tod. Auch du schreist nach Erlösung. Am Kreuz von Golgatha hat mein Sohn für dich diese Erlösung vollbracht. Erlösung, eine vollkommene Erlösung. Erlösung von dir selbst, Erlösung zu einem neuen Leben mit mir, deinem neuen Mittelpunkt und vor allem Erlösung von deinem Tod. Der Tod hat keine Macht mehr über dich. Mein Sohn hat ihn besiegt am Kreuz von Golgatha. Endgültig. Du sollst leben. Wahrhaftig leben, richtig leben, mit Freude leben, ewig leben. Tja, dieser Vers 30, der hat es irgendwie in sich. Also zumindest mir ging das so. Das Fundament, sage ich mal, für die Elite Gottes. Vielleicht ist es ja mal wieder wichtig, sich auf so ein Fundament zu besinnen. Zu besinnen, dass man ja eigentlich vor Gott nicht viel vorzuweisen hat, wenn man sich bei ihm bewerben will. Vielleicht muss man ja auch als Christ wieder mal die Erfahrung machen, hier bin ich Gott, mit leeren Händen, hier bin ich, du kannst sie füllen, mach du mich zu deiner Elite. Ich habe nichts vorzuweisen, keine Referenzen, vielleicht eher habe ich nur Chaos in meinem Leben. Aber ich will es wagen, ich will ganz neu die Hoffnung setzen auf dieses Wort vom Kreuz. Und Sie können mir eins glauben, Gott füllt gerne. Gott füllt gerne leere Hände und leere Herzen. Das tut er, das hat er versprochen. Er wartet gerade darauf, das zu tun. Vielleicht auch schon heute Morgen. Ich habe uns ein Gedicht mitgebracht zum Schluss. Ich denke, das drückt es wunderbar aus, eben in diesem Jesus alles zu haben und so manches Mal hinter sich zu lassen, sich vielleicht auch neu zu besinnen auf unsere Grundlage. Neue Kraft davon zu schöpfen, von diesem Wort vom Kreuz, von diesem Jesus Christus, dass wir wieder Mut haben, Kraft haben, das alles anzupacken, was um uns herum vielleicht im Argen liegt. Überschrift: Jesus allein. Einst war es nur der Segen, jetzt ist Gott mein Hort. Einst suchte ich Gefühle, jetzt ruh ich im Wort. Einst wünscht ich die Gaben, eh der Geber mein. Einst wollte ich Heilung, jetzt nur ihn allein. Einst kämpft ich mühsam, nun vertraue ich still. Einst war's halbe Leben, jetzt hab ich die Fülle. Einst hielt ich mich krampfhaft, jetzt hält er mich fest. Einst strieb ich im Sturm, jetzt niemand halt mich lässt. Einst gab's eigene Pläne, jetzt heißt nicht mehr ich. Einst machte ich mir Sorgen, jetzt sorgt er für mich. Einst galt's meine Wünsche, jetzt was Jesus will. Einst fragte ich warum nur, jetzt bin ich ganz still. Einst war es meine Arbeit, jetzt tut's er allein. Einst wollte ich ihn brauchen, jetzt bin ich nur sein. Einst strebt ich Kräfte, jetzt in ihm ich ruh. Einst wollte ich's erzwingen, jetzt schaue ich nur zu. Einst sprach ich vom Hoffen, jetzt ist alles klar. Meine Lampe leuchtet, die einst trübe war. Einst tat ich des Todes, jetzt weiß ich, er naht. Was ich weiß und habe, danke ich seiner Gnade. Amen. Ich möchte noch mit uns beten, Sie können sitzen bleiben. Herr Jesus Christus, wir wollen dich anbeten, als unseren Heiland, als unseren Retter. Und wir wollen uns wieder ja, ganz neu besinnen auf deine Tat, dass du alles für uns vollbracht hast. Wir müssen es immer wieder lernen, Herr Jesus, vergib du uns, wenn wir vielleicht dein Wort vom Kreuz etwas wegschieben. Hilf du, dass wir da immer wieder zurückkommen, dass wir immer wieder auch unser Leben neu besinnen, die Kraft, die von diesem Wort vom Kreuz ausgeht, von dieser Kraft schöpfen können. Ich bitte dich für uns alle heute Morgen, dass dein Geist in uns wirkt, dass er uns zu dir treibt, zu diesem Kreuz von Golgatha, wo wir diese Kraft schöpfen können für unser Leben, im Alltag, auch hier in der Gemeinde, in all den Problemen und Sorgen, die jetzt auch jeder Einzelne hat, die Kraft schöpfen können, dass du eingreifst, ja, mit deiner rettenden Hand. Amen.